Die Grenzen des Bevölkerungswachstums. Der britische Autor Aldous Huxley, Verfasser von »Schöne neue Welt«, starb 1963, übrigens am selben Tag, an dem John F. Kennedy erschossen wurde. Von Huxley stammt der Satz: »Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird es all unsere Probleme unlösbar machen.« Und er meinte damit die wachsende Zahl der Menschen. Damals waren es etwa 3, heute sind es 8 Milliarden. Jedes Jahr kommen rund 80 Millionen neue Erdenbürger hinzu, vorwiegend im globalen Süden. Das bedeutet, dass wir einmal jährlich die Einwohnerzahl Deutschlands zusätzlich auf dieser Welt unterbringen müssen. Stellen Sie sich mal eine Weltkarte vor und überlegen Sie, wie das vernünftig gehen soll. In jeder Sekunde sind etwas mehr als 2 von uns neu auf der Erde. 4 werden geboren, knapp 2 versterben. Die Fläche ist dabei allerdings unproblematisch. Rechnet man nüchtern, dann passen 2 Menschen stehend auf einen Quadratmeter. Und so bräuchten wir alle zusammen knapp 4000 Quadratkilometer. Auch wenn das natürlich kein besonders komfortabler Zustand wäre. Dafür reicht schon ein recht kleines Fleckchen aus. Das Saarland und Luxemburg haben zusammen zum Beispiel 5000 Quadratkilometer. Das Problem liegt vielmehr im In- und Output. Sprich, einerseits in der Versorgung mit Nahrung und Trinkwasser und andererseits in der Emission von Treibhausgasen. Denken Sie an die erlaubten 2 bis 3 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Dann lautet der einordnende Satz, dass es für unseren Lebensstil zu viele von uns gibt. Genauer und im Klimakontext: alle, die mehr als 3 Tonnen emittieren, sind das Problem. An unserer Anzahl lässt sich aus dem Stand freilich nichts ändern, denn es gibt uns ja nun mal. Selbstverständlich möchte auch jeder Mensch ein erfülltes Leben führen, und dafür hat wohl jeder Verständnis. Wunsch und Wirklichkeit klaffen allerdings massiv auseinander. Und so ist die Welt ein Hort der Ungerechtigkeiten. Wer zum Beispiel in Mitteleuropa geboren wird, hat das glückliche Los gezogen, die Leute in Malawi oder Bangladesch dagegen nicht. Es muss also vieles verändert werden, neben dem Lebensstil auch die Verteilung der Güter. Den moralisch in uns verankerten Gerechtigkeitswunsch haben wir, seit es den Homo sapiens gibt, nie erfüllt. Und die dafür notwendigen Anpassungen unseres Lebensstils sind erkennbar schwer. Richten wir unseren Blick also zunächst darauf, unsere Vermehrung in geeigneter Weise in den Griff zu bekommen. Exemplarisch für ungeeignete Herangehensweisen ist die chinesische Ein-Kind-Politik. Abgesehen von soziologischen Fragestellungen zum Thema Einzelkind und der tragischen Entwicklung, dass überwiegend weibliche Föten vor allem in ländlichen Gebieten abgetrieben wurden, steht die chinesische Bevölkerungspyramide nun Kopf. Eine alternde Gesellschaft mit starkem Männerüberschuss. Und niemand weiß, von wem die vielen Alten später einmal versorgt werden sollen. Obwohl China diesen Irrweg 2016 verlassen hat, wird der radikale Eingriff noch lange nachwirken. Geeigneter ist wahrscheinlich ein gänzlich anderer Pfad, der über Bildung und Gleichberechtigung führt. Je gebildeter die Menschen sind und je mehr Frauen selbst über ihre Schwangerschaft bestimmen können, desto weniger Kinder bekommen sie. Diese Tendenz lässt sich auf der ganzen Welt beobachten und ist auch intuitiv nachvollziehbar. Legt man mehr Wert auf die Ausbildung, bekommen die Frauen ihr erstes Kind später. Und wo sie die Entscheidungsfreiheit haben, erhalten die Themen Verhütung und Abtreibung einen ganz anderen oder oft überhaupt erst einen Stellenwert. Vernünftige Entwicklungspolitik reduziert den globalen Zuwachs und liefert folglich einen ordentlichen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Aber, wie so oft, muss man vorsichtig sein. Und das ist der Grund, warum im letzten Satz das nicht gerade euphorische Wort ordentlich steht. Ein Mensch, der etwa in der Republik Niger geboren wurde, das Land mit dem derzeit größten Bevölkerungswachstum der Welt, denn jede Frau hat im Schnitt rund 7 Kinder, wird wahrscheinlich niemals ein Flugzeug sehen und erst recht kann es besteigen. Will heißen, die Menschen dort verursachen durch ihren oft ärmlichen Lebensstil nur wenig Emissionen. Und damit verbleibt die große Klimawirkung, trotz stagnierender oder rückläufiger Bevölkerung, auf Seiten der Industrienationen. Rückläufig ist in diesem Zusammenhang ein spannendes Wort. Manchen Prognosen zufolge erreichen wir um das Jahr 2100 mit 11 Milliarden Menschen die maximale Bevölkerungszahl, die von den natürlichen Ressourcen der Erde getragen werden müsste. Andere sehen sie knapp unter 10 Milliarden im Jahre 2070. Und Jörgen Randers, der schon 1972 an der Studie »Die Grenzen des Wachstums« und auch am Nachfolgebericht 2052 »Der neue Bericht an den Club of Rome« mitgewirkt hatte, erachtete etwa 8,1 Milliarden Menschen im Jahre 2040 als Maximum. Dieser Wert ist allerdings schon fast erreicht und wird daher wohl ziemlich sicher noch überschritten werden. Aber unabhängig davon, welche Prognose letztendlich zutrifft, stets ist von einer Obergrenze die Rede. Wir wissen also bereits, sonst wäre es ja kein Maximum, dass unsere Anzahl wieder abnehmen wird. Warum aber ist das so? Und wohin führt das bezüglich des Klimawandels? Schauen wir uns dazu ein paar Zahlen an. Zu Shakespeares Zeiten lebten in Summe etwa 400 Millionen Menschen. Die erste Milliarde wurde um 1800 überschritten, die zweite 1928. Im Jahre 1959 waren es drei, 1973 schon vier, 1986 dann fünf, 1998 sechs, 2010 sieben und 2022 schließlich 8 Milliarden. Der zeitliche Abstand zur jeweils nächsten Milliarde betrug damit erst 128 Jahre, dann 31, dann 14, dann 13 und dann 3 mal 12. Das zeigt, dass wir es bereits jetzt nicht mehr mit einer Bevölkerungsexplosion zu tun haben, denn das Wachstum, also die Änderungsrate, flacht ab. Der Zusammenhang ist mittlerweile linear. Wir brauchen 12 bis 14 Jahre für die nächste Milliarde. Das geht natürlich nur, weil die Geburtenrate im Mittel bereits jetzt abnimmt. Damit eine Population stabil bleibt, muss jede Frau durchschnittlich 2,1 Kinder bekommen. Aktuell ist es aber so, dass sämtliche Industrienationen und in Summe die Hälfte aller Länder auf der Erde unterhalb dieses Wertes liegen. Davon Südkorea mit weniger als einem Kind pro Frau am deutlichsten. In Deutschland sind es beispielsweise 1,5 Kinder und in Japan 1,3. Experten sehen drei Stufen der historischen Demografie. Stufe 1 dauerte von Beginn der Menschheit bis ins 18. Jahrhundert. Die Geburtenrate war hoch, die Sterberate auch, die Bevölkerung wuchs langsam. Stufe 2 hält Einzug mit ausreichender Ernährung und vor allem moderner Medizin. Die Geburtenrate ist noch hoch, die Sterberate geht aber deutlich zurück und so wächst die Population stark. In Stufe 3 nimmt nun auch die Geburtenrate ab, wahrscheinlich infolge der Urbanisierung sowie der oben erwähnten Emanzipation der Frauen. In der Stadt kostet ein Kind Geld, da es Nahrung braucht, aber anders als auf dem Land nichts zum Erwerb der Familie beitragen kann. Die Geburtenrate ist in Zeiten der wachsenden Metropolen vor allem eine ökonomische Frage und mit zunehmender Bildung geht die Anzahl der Kinder zusätzlich zurück. Für das Thema Klimawandel bedeutet das Bevölkerungswachstum konkret Folgendes. Je schneller die Klimaveränderungen kommen, desto schlechter ist es, weil sie dann mit dem Zeitpunkt der höchsten Weltbevölkerung zusammenfallen. Wenn gut gemachte Maßnahmen diese frühzeitig und erfolgreich abmildern, wird die spätere Abnahme der Zahl der Menschen automatisch zum Klimaschutz beitragen. Noch kürzer, Emissionen und Population werden beide einen Höhepunkt haben und wir müssen die Bedingungen schaffen, dass beide Maxima nicht zeitgleich eintreten. Kommen wir nun von einem Problem der vielen zu einem Problem der wenigen. Denn die Nachteile eines allzu drastischen Wohlstandsgefälles greifen nicht nur auf der Ebene der Staaten, sondern auch bei den Individuen.